Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Willkommen. Auf der Suche nach der persönlichen Balance. Welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Sie sind eingeladen zu dieser Lebenszeitausgabe. Viele von uns fragen sich das täglich neu. Leben wir, um zu arbeiten, oder arbeiten wir, um zu leben? Den möglichst perfekten Ausgleich zwischen Beruf, Freizeit und Familie zu schaffen, das ist eine ständige Gratwanderung auf der Suche nach Erfüllung und Glück. Stolpersteine auf unserem langen Weg bis zur Rente und zum vermeintlichen Ruhestand sind Stress, Leistungsdruck und Burnout. Aber es gibt eben auch den Burn-on, wenn man komplett aufgeht in Arbeitsaufgaben. Wie kommen Sie mit dem Anspruch klar, erfolgreich im Job sein zu wollen und dennoch genügend Zeit fürs Privatleben zu haben? Waren gerade Lücken im Erwerbsleben für Sie bereichernd? Wie finden Sie Ihre persönliche Balance zwischen Beruf und Freizeit? Darüber möchten wir gerne mit Ihnen und mit unseren Gästen sprechen. Welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Rufen Sie kostenfrei an unter der 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Als unseren ersten Gesprächsgast stelle ich Ihnen sehr gerne vor Dr. Margot Käßmann, Theologin und Buchautorin, ehemalige Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Willkommen, Frau Käßmann.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Sie haben entschieden, nach dem Reformationsjubiläum 2017 vorzeitig in Pension zu gehen. Und zwar schon mit 60. In Ihrem Buch aus dem Jahr 2018, Schöne Aussichten auf die besten Jahre, da haben wir diesen Satz gefunden, genau zur Balancefrage dieser Lebenszeitsendung. Ich zitiere Sie mal, der finanzielle Abschlag durch die Pensionskürzung ist für mich gut zu verkraften. Dafür gewinne ich frei gestaltbare Lebenszeit. Frau Käßmann, stimmt die Rechnung 4 Jahre später immer noch?
Ja, die Rechnung stimmt in der Tat. Ich weiß, es ist ein Privileg, mit 60 in den Ruhestand gehen zu können, aber ich habe mir das dann genau überlegt und weiß ja, wie begrenzt das Leben ist, das muss ich sagen, und habe dann gedacht, ich möchte diese Zeit auskosten. Ich muss sagen, dass ich natürlich als Pfarrerin immer noch tätig sein kann. Also ich predige, taufe, traue, beerdige. Das ist ja weiterhin möglich. Ich schreibe Bücher, aber ich kann meine Zeit frei einteilen und bin aus diesem Druck raus, den ich ja auch viele Jahre, Jahrzehnte gespürt habe. Also ich bin schon sehr, sehr dankbar, dass ich diese Zeit jetzt frei einteilen kann.
Das kurze Zitat, das klingt auch trotzdem ein bisschen nach Arbeit, vorrangig als Broterwerb, wegen dem finanziellen Abschlag.
Für mich ist es natürlich, ja, ich muss sagen, für eine Pfarrerin ist, denke ich, Arbeit auch Profession. Also der Beruf ist Profession, das ist ein Begriff von Isolde Kahle in dem Sinne, dass du ja nie ganz abgrenzen kannst, was Arbeit ist und was Freizeit ist. Also Pfarrhaus ist ein offener Ort. Viele Pfarrfamilien kennen das. Also da klingelt dann auch schon mal morgens um 6:30 jemand und kommt abends um 9:30 noch jemand vorbei. Und wenn du über deine Predigt nachdenkst oder etwas, was du in der Seelsorge erlebt hast, dann kannst du das ja nicht einfach abtun. Also insofern ist der Beruf des Pfarrers, der Pfarrerin schon besonders. Ich denke, Medizinern geht das wahrscheinlich auch oft so, dass du nicht sagst, 14 Uhr Freitagmittag, jetzt ist Schluss, sondern das Wochenende ist mit auch Hauptarbeitszeit.
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, man muss sich das auch leisten können, früher in Pension zu gehen.
Das ist auf jeden Fall ein großes Privileg, das denke ich. Ich kenne viele, die sagen, ich würde gerne aufhören, aber ich kann nicht aufhören, weil die Rente nicht reicht. Altersarmut ist gerade bei Frauen ja auch sehr hoch, weil sie oft Unterbrechungen haben in der Erwerbsbiografie und dann diese Zeiten gar nicht mehr ausgleichen können. Andererseits gibt es auch Menschen, die sagen, ich möchte noch arbeiten. Also meine Kosmetikerin ist 76, die sagt dann immer, ach Frau Käßmann, was soll ich den ganzen Tag zu Hause? Ich möchte ein bisschen weitermachen. Ich denke, wir müssen da auch in der Frage des Ruhestands andere Übergänge schaffen, ja, von 100 auf 0, das ist ganz schlecht und für viele dann auch eine Belastung, die dann sagen, ich habe das Gefühl, mein Leben ist gar nichts mehr wert, jetzt bin ich auf einmal völlig ohne Beruf. Also warum gibt es nicht einen langsamen Rückgang von der 40-Stunden-Woche oder 37,5 auf 30, auf 20, auf 10 und dann können wir auch Erwerbsbiografien verlängern und andererseits könnten wir auch sagen, wir reduzieren die Zeit, indem ich sage, ich arbeite noch 4 Tage die Woche und dann langsam 3 Tage. Also diese Situation, die viele haben, auch, dass sie voll im Beruf sind und dann von 100 auf 0 in den Ruhestand gehen, das halte ich auch nicht für gesund.
Jetzt haben Sie Ihre Kosmetikerin angesprochen. Wenn ich jetzt bei Ihnen, Frau Käßmann, richtig gerechnet habe, dann hätten Sie eigentlich noch 2 Jahre vor sich bis zur regelhaften Pensionierung. Können Sie sich das noch vorstellen, jetzt voll im Job zu stehen?
Also das kann ich mir offen gesagt schwer vorstellen. Wie gesagt, ich tue ja noch viel, so ist es nicht. Aber ich bin jetzt 64. Ich hätte tatsächlich um der vollen Rente willen bis zu meinem 66. Geburtstag arbeiten müssen. Das verlängert sich ja im Moment schleichend, sagen wir mal. Das fände ich hart, jetzt noch 2 volle Jahre vor mir zu haben. Und wir sehen ja auch, dass es nur sehr wenige sind, die das auch wirklich schaffen. Und bei mir ist es nun ein Beruf, der körperlich nicht so belastend ist. Aber für Menschen, die an einer Maschine stehen oder im Bau tätig sind, ist das natürlich doch auch körperlich kaum zu schaffen. Aber ich kenne auch Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ich kann den Stress eigentlich gar nicht mehr aushalten.
Jetzt ist schon eine E-Mail reingekommen aus der Schweiz von Raffaele Schacher. Sie hat gemailt an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich lese mal vor, Frau Käßmann. Je höher der Anteil an fremdbestimmter Zeitarbeit ist, desto höher ist leider der Stressquotient. Und umso kostbarer ist eigentlich wirklich selbstbestimmte Lebenszeit. Viel wertvoller und kostbarer als Geld ist Lebenszeit. Nur wer sagen kann, der Tag ist mein, kann wirklich glücklich sein. 99% aller Menschen kann davon nur träumen.
Da wird Arbeit aber, denke ich, auch sehr negativ dann gesehen. Ich sehe das in der Generation meiner Kinder, der Töchter und der Schwiegersöhne, dass sie sehr viel mehr auf diese Balance achten. Und das muss ich sagen, finde ich bei der jungen Generation auch gut. Also sie sehen nicht Arbeit als Sinn des Lebens. Das war ja lange Zeit so. Und dann steht auf dem Grabstein, Mühe und Arbeit war sein Leben, Ruhe hat ihm Gott gegeben. Also das ist sicher auch nicht sinnhaft. Aber trotzdem ist der Mensch ja kreativ und Arbeit kann ja auch Freude machen, Erfüllung bringen. Martin Luther, ich bin eine lutherische Theologin, hat den Beruf ja auch aufgewertet und zwar jeden Beruf und hat gesagt, alles tun ist auch Berufung. Und da ist die besenschwingende Magd, würde Luther sagen, genauso viel wert wie der regierende Fürst, weil wir was für die Gemeinschaft tun. Also Arbeit nicht nur lästige Pflicht, sondern für Luther auch ja die Gabe, die wir geschenkt bekommen haben, einbringen für die Gemeinschaft.
Ich nehme nochmal Bezug, Frau Käßmann, auf Ihren Buchtitel Schöne Aussichten auf die besten Jahre. Mir geht es jetzt mal um den Aussichtspunkt. Steckt da was von Aufschieben drin oder haben Sie jetzt den Aussichtspunkt schon bekommen, um zu sagen, jetzt ist es schön?
Für mich ist es jetzt schön. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar und ich finde schwierig, wenn immer so getan wird, als ist das Alter furchtbar. Ja, also alt werden ist schrecklich und die ganzen Gebrechen, die mit dem Alter kommen. Ich finde, wir sollten das Altwerden auch als schöne Zeit nehmen, in der wir ja viel Lebenserfahrung mitbringen, die wir auch anwenden können. Aber wir sind aus dieser Rush-Hour des Lebens, von der ja die Rede ist, raus, weil dieser Druck, den ich sehe bei der Generation, sagen wir zwischen 30 und 50, da ist oft Familienzeit, die da sein muss, da ist Familiengründung. Viele versuchen dann auch noch ein Haus zu bauen oder die Erwerbstätigkeit auszuweiten, damit das Geld stimmt. Also aus dieser Rush-Hour bist du raus und ich fand, das waren schöne Aussichten und die haben sich für mich auch erfüllt. Ich muss sagen, ich bin dankbar, nicht mehr unter diesem unglaublichen Druck zu stehen, den ich ja auch viele Jahre hatte, auch als Mutter von 4 Kindern, die dann auch mit Schule und allem drum und dran mitversorgt werden mussten. Das musst du ja mit begleiten. Also da bleibt dann für deine persönliche freie Zeit eigentlich nichts übrig.
Die Suche nach der persönlichen Balance. Welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Fragen wir auch gerne Sie. Rufen Sie uns an unter der Hörertelefonnummer 00800 4464 4464 oder per Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unsere Sprache, die birgt ja viele Schätze. Ich habe mal ein paar schöne, vielsagende Wörter mir notiert. Feierabend, Sonntagsruhe, Werkeltagsgesinnung, Altersteilzeit, Ausgleichstag, Gleitzeit. Interessanterweise in der Sprache des Ursprungslands des Kapitalismus verwenden wir Workaholic, Homeoffice, Burnout als eine Art Abgrenzung vielleicht. Unseren nächsten Gast kann ich begrüßen und vielleicht auch dazu befragen. Es ist Frau Dr. Marieke Born, Arbeitspsychologin und systemische Paartherapeutin in Heidelberg. Willkommen, Frau Born.
Guten Morgen.
Frau Born, Ihre Dissertation hat den Titel Zur Bewältigung von Dilemmasituationen im Krankenhaus. Da haben Sie sich also ein als besonders stressig geltendes Arbeitsfeld ausgesucht und dazu geforscht, wie es gelingen kann, am Arbeitsplatz gesund zu bleiben angesichts eben von enormem Entscheidungsdruck und von Stresssituationen. Sie sagen, Beruf und Freizeit in eine ausgeglichene Balance zu bringen, ist zu einem Dauerdilemma geworden. Wie kommen Sie denn darauf?
Naja, also ich glaube, das ist erstmal nicht für jeden so, ne? Also wir haben viele Menschen, die ganz gut ihre Balance gefunden haben und ich glaube, das ist auch sehr gut so. Aber ich glaube, dass wir natürlich, Frau Käßmann hat das auch schon angesprochen, in einer Zeit leben, wo junge Menschen immer mehr fragen, was will ich eigentlich noch vom Leben, ne? Und dann wird einfach ganz, ganz prägnant immer wieder diese Frage gestellt, wie viel Zeit will ich auf der Arbeit verbringen, wie viel Zeit will ich als Privatmensch verbringen, womit will ich am Ende meines Lebens meine Zeit verbracht haben. Und ich finde es total spannend, was Frau Käßmann gesagt hat, dass diese Frage jetzt mehr und mehr, auch wenn man ältere Generationen anschaut, relevant wird die Frage, gehe ich vielleicht früher in Rente, wenn ich es mir leisten kann, ne? Was in meinem Leben trägt mich noch? Also ich glaube, genau, eine Fragestellung, die sozusagen junge Menschen ganz besonders im Moment beschäftigt, aber ich glaube ältere auch immer wieder. Und wenn Sie das Krankenhaus ansprechen, ich glaube, das ist ein ganz besonderer und besonders schwieriger Ort, diese Frage zu diskutieren, weil wir hier, also wir haben alle möglichen Professionen, die man im Krankenhaus antrifft, interviewt und in unsere Forschung integriert. Und wir hören das im Moment in aller Munde, Pflegeberufe sind extrem unter Belastung und da ist oft gar nicht so viel Wahlfreiheit da, weil die Teams unterbesetzt sind, weil wir in den Teams eben Stellen oder Schichten besetzt werden müssen, obwohl die Menschen zum Teil schon wahnsinnig viel Überstunden gemacht haben. Und auch im ärztlichen Beruf ist es, finde ich, sehr interessant zu beobachten in den letzten Jahren, dass auch hier immer mehr der Wunsch nach Teilzeitstellen aufkommt und das System im Prinzip sich daran noch gar nicht angepasst, darauf noch gar nicht eingestellt hat.
Zu was führt das, wenn Wunsch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen?
Ich glaube, was ich im ärztlichen und Krankenhauskontext beobachte, ist, dass die älteren Generationen tatsächlich eine große Sorge darüber haben, dass sie keine Nachwuchskräfte bekommen. Und das finde ich erstmal was Positives. Also das ist natürlich in der Realität häufig sehr bitter für diejenigen, die dort wohnen, die dort arbeiten. Aber es ist natürlich ein Auslöser dafür, dass die Gesellschaft anfängt umzudenken. Also ganz konkret bin ich vor ein paar Monaten von einem Chefarzt aus der Chirurgie angerufen worden, der gesagt hat, wir sehen einfach einen massiven Fachkräftemangel auf uns zukommen. Chirurginnen, Chirurgen, die einfach nicht mehr, das ist eine Disziplin, die wahnsinnig viel Arbeitszeit abverlangt, die das nicht mehr machen wollen. Die jungen Generationen kommen nach und sagen, ich will Zeit haben, um mit Freundinnen, Freunden, Familie schöne Dinge zu erleben und ich will nicht nur mein Leben der Klinik hingeben. Und hier stelle ich natürlich schon die Frage, warum muss eine 100%-Stelle immer bedeuten, dass man, oder warum müssen wir nur 100% Stellen vergeben? Kann ich nicht auch Karriere machen, wenn ich nur 80%, 70%, 50% arbeite? Und da ist mir aber ganz wichtig, immer noch zu betonen, wenn man zum Beispiel dann in den Pflegebereich schaut, hier ist es gar nicht so einfach, ne? Wenn man eine Familie versorgen will, dann langen da manchmal die Einkommen einfach gar nicht dazu, dass ich letztlich gezwungen bin, mein Leben der Arbeit zu verschreiben.
Ja, aber Frau Käßmann, ich kann Sie an der Stelle ansprechen. Ist das da vielleicht ähnlich? Im weitesten Sinne ja der Care-Bereich als Pfarrerin, die Profession funkt damit rein, dass man das nicht kann, mit 80% dann zu sagen, nee, ich bin jetzt raus?
Das ist in so einem Beruf als Pfarrerin ist das ungeheuer schwierig. Aber natürlich haben wir auch 50% Stellen. Mhm. Wenn ich aber Kolleginnen oder Kollegen frage, dann sagen sie, das sind natürlich nie 50%, weil du so schwer abgrenzen kannst. Aber ich muss sagen, dass ich Frau Born da völlig recht gebe. Ich finde, es muss mehr solche Stellen geben, die dann aber auch zum Leben reichen. weil beispielsweise die Kindererziehungszeiten, das sind Zeiten, in denen du ja nicht klar sagen kannst, mein Kind ist jetzt von 8 bis 16 Uhr weg, garantiert, sondern du willst ja auch Zeit mit deinem Kind verbringen. Und ich finde, da müssten noch ganz andere Modelle her, dass das auch nicht mehr so ist wie so eine Auszeit. Oder dann heißt es, wenn das Kind im Kindergarten ist, dann wird die Mutter wieder eingegliedert ins Berufsleben. Ja, da habe ich immer das Gefühl, die tun so, als seien die Leute raus aus der Welt. Und viele Väter wollen auch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, was ich gut finde. Und deshalb muss es andere Strukturen von Arbeit geben. Ich meine, Richard David Precht hat ja gerade ein Buch geschrieben, mit dem er sagt, die Arbeit wird sich sowieso radikal verändern durch künstliche Intelligenz und anderes mehr. Aber das heißt, wir brauchen neue Balancen. Und ich finde das auch richtig, dass Arbeit nicht das ganze Leben bestimmt. Bei mir war das oft so, gebe ich zu. Aber ich habe immer auch versucht, Zeit für die Kinder zu haben. Nur dann bleibst du selbst halt auf der Strecke. Also andere Modelle von Arbeitszeit, Arbeitsleben, die das Leben auch als Mensch in der Familie, in den Beziehungen möglich macht.
Auf der Suche nach der persönlichen Balance, welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Fragen wir in dieser Lebenszeitausgabe im Deutschlandfunk 00800 4464 4464, unser Telefon. Per Mail geht's auch, dass Sie sich einschalten unter lebenszeit@deutschlandfunk.de. An dieser Stelle mal meine Kollegin Eva-Maria Götz. Sie hat in Wiesbaden Passanten gefragt, welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben?
Arbeit spielt in meinem Leben schon eine sehr große Rolle. Ich bemühe mich aber immer dafür zu sorgen, dass ich auch genug Ausgleich in der Freizeit und in der Familie und mit Freunden finde.
Ich würde sagen, ich habe eine Profession gefunden, die mir richtig Spaß macht. Und so sehe ich denn tatsächlich Arbeit auch Teil als ein Hobby. Es ist einfach eine schöne Sache zu sehen, dass junge Generationen stärker werden, entwickelt werden können. Und ja, ich hoffe, dass man da einen kleinen Beitrag zu leisten kann.
Eine große. Ja. Ich verbringe einen Großteil meines Lebens mit Arbeit. Ich pendle nach Frankfurt aus und wieder ein, sitze im Büro, habe natürlich einen geregelten Tarifvertrag, schaffe die Arbeit aber nicht immer in der Zeit. Wenn ich sie nicht mache, dann bleibt sie eben liegen. Und irgendwann fällt es einem auf die Füße.
Sehr große Rolle. Ich liebe Arbeit.
Das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil sich bei mir gerade viel verändert und ich gemerkt habe, dass ich mich viel zu lange nur auf die Arbeit konzentriert habe und jetzt wieder viel mehr dabei bin, auf mich zu achten, auf meine Bedürfnisse zu achten und wirklich zu gucken, wie viel Arbeit passt in mein Leben, weil ich noch mehr erleben möchte als nur die Arbeit.
Eine sehr kleine Rolle. Also ich versuche mein Vergnügen bzw. mein persönliches Glück immer vor die Arbeit zu stellen und mich irgendwie nicht tot zu arbeiten. Deswegen arbeite ich auch nur in Teilzeit aktuell.
Es ist immer wieder notwendig, das neu auszutarieren. Also es ist nicht so, dass man einmal den Work-Life-Balance-Schlüssel gefunden hat.
Wir sind auf der Schlüsselsuche in dieser Sendung. Sich totarbeiten wurde angesprochen. Arbeit, die einem auf die Füße fällt. Können Sie da, Frau Kessmann, so ein bisschen dagegen halten, im lutherischen Sinn, und Arbeit mal versuchen, positiv zu besetzen?
Ja, es gab ja auch den Mann, der eben gesagt hat, ich liebe Arbeit. Mhm. Ja, also Arbeit ist ja auch eine Form, mich zu verwirklichen im Leben. Also ich denke, dass der Zustand, im Paradies zu sein und nichts mehr tun zu müssen, dem Menschen gar nicht wirklich gerecht wird, sondern der Mensch hat ja auch Lust, kreativ zu sein, etwas zu tun, etwas zu schaffen. Und dafür ist der Mensch auch Geschöpf Gottes, finde ich, dass die Arbeit auch Teil des Lebens ist. Also ich möchte Arbeit jetzt auch nicht so negativ abwerten. Ich finde, wir reden ja jetzt gut auch über die rechte Balance. Also nicht zu arbeiten hätte ich schrecklich gefunden, muss ich sagen. Frauengenerationen vor mir, ja, waren dazu verdonnert, nicht berufstätig sein zu dürfen, oder der Mann muss es ihnen erlauben. Und ich weiß aus der alten Generation, wie viele Menschen darunter auch gelitten haben, wie viele Frauen gerade, dass sie nichts tun konnten, sollten den ganzen Tag zu Hause sitzen, waschen, kochen, bügeln, putzen und Kinder erziehen. Das hat viele auch nicht zufriedengestellt, sondern dein eigenes Geld verdienen können und deine eigenen Gaben auch einzubringen in diese Gesellschaft. Das gehört dazu. Wie gesagt, Luther hat die Arbeit deutlich aufgewertet und hat auch gesagt, ja, wer treulich arbeitet, betet auf zweierlei Weise. Einmal durch die Arbeit und einmal, weil er das eben umsetzt, was ihm als Gabe gegeben ist. Also ich finde, wir dürfen Arbeit auch nicht nur negativ sehen. Ich war auch wirklich leidenschaftlich, sage ich mal, Pfarrerin und Bischöfin. Das gehörte auch zum Leben dazu. Nun ist es auch ein Beruf, der sehr viel Befriedigung gibt. Also sicher gibt es auch Arbeit, die wesentlich anstrengender ist, körperlich. Und ja, in der Fabrik beispielsweise ist das anders. Aber ich hatte gerade eine Balkonsanierung. Das ist jemand, der denkmalgeschützte Häuser saniert. Und der sagt, das macht er auch mit Leidenschaft. Wenn er dann sieht, er kann ein altes Haus in Anführungsstrichen reparieren, ist jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff. Also Arbeit hat auch Positives.
Frau Born, mal ganz kurz eine Erklärung, ein Versuch vielleicht. Wir sagen Familienmensch, aber Arbeitstier. Was steckt denn da dahinter?
Ich finde diesen Begriff Arbeitstier irgendwie, ich finde den auch lustvoll. Ich finde den, hat so was Wildes irgendwie so, ich brenne dafür. Ich finde es richtig toll, irgendwie mich dazu engagieren. Ich bin begeistert für das, was ich tue. Ich habe zum Beispiel vielleicht Lust, was in der Welt zu verändern oder es interessiert mich so sehr, ich kann da so wachsen. Also es hat so was Unbändigbares. Das finde ich das Tolle an dem Begriff Arbeitstier. Wahrscheinlich wollen Sie darauf hinaus, dass das eine der Mensch ist und das andere das Tier. Ich glaube, so stark trennen würde ich das gar nicht. Oder ich finde es ehrlich gesagt auch gefährlich, das so stark zu trennen, weil man eben so wie Frau Käßmann auch die ganze Zeit ja betont, so diese Profession als Beruf, das war eben auch in einem der O-Töne zu hören. Ich bin ja auch ein Stück diese Person, die da arbeitet. Und ich würde da auch gar nicht so eine starke Trennung machen. Auch mancher Mensch, der vielleicht in der Fabrik arbeitet oder so, der jetzt nicht unbedingt sich in einem langen Studium zum Beispiel mit diesem Job so sehr identifiziert hat oder so, hat ein ganz hohes Identifikationspotenzial möglicherweise mit diesem Job. Und es kann ein ganz wichtiger Teil der Identität sein. Also ich glaube, ich würde das positiv besetzen, das Arbeitstier. Genau. Also, und der Mensch als Familienmensch sozusagen, klar, da schwingt natürlich so ein Bedürfnis nach einer weichen Seite irgendwo mit, ne? Also, ich als Mensch, der irgendwie Bedürfnisse hat nach Zuneigung, nach Wärme, nach Geborgenheit. Das sind meistens natürlich Dinge, die man, und das ist auch normal, im Job nicht bekommt oder wenn man eben in der Welt unterwegs ist als berufstätiger Mensch. Da braucht man eben eine Balance zwischen diesen Bedürfnissen, die man da hat, sich einerseits auszutoben und andererseits sozusagen sich auch mal geborgen fühlen zu können im Privaten.
Auf der Suche nach der persönlichen Balance. Welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Fragen wir in dieser Lebenszeit und freuen uns auf Ihre Antworten. 00800 4464 4464 oder per Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Rückrufnummer. Weiter geht's hier mit der Lebenszeit auf der Suche nach der persönlichen Balance. Welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Fragen wir in dieser Ausgabe 00800 4464 4464 oder per Mail können Sie sich gerne einschalten. lebenszeit@deutschlandfunk.de. Geschrieben hat uns Frau Dickmann. Sie sagt, ich bin 54 Jahre und arbeite seit 2017 nicht mehr als Buchhändlerin. Bei 1300 Euro netto für eine 40-Stunden-Woche plus 3 Stunden Pendeln pro Tag erschien es mir attraktiver, meinem gut verdienenden Ehemann mit meiner beruflichen Untätigkeit zu einer fast genauso hohen Steuerrückzahlung zu verhelfen. Ehrlich gesagt bin ich jeden Tag glücklich darüber, ich vermisse das Berufsleben überhaupt nicht und merke, dass ich damit ziemlich alleine bin. Aus Hamburg diese Anmerkung. Vielleicht ja doch nicht so alleine. Ich begrüße an seinem Platz hier in unserem Studio den Lebenskünstler Michael Klamp. Sie sind unser Gast hier. Als nächster kann ich Sie vorstellen. Laut Boulevardblatt Express, Herr Klamp, sind Sie der selbsternannte faulste Deutsche. Das demonstrieren Sie in weißer Kapitänsuniform als Kunstfigur Kaloy Kawitzke. Willkommen hier in Köln.
Ja, guten Tag zusammen.
Ich stelle Sie noch ein bisschen ein und dann können Sie es vertiefen. Vorm Arbeitsamt Düsseldorf. Seit Juni läuft Ihre Performance. Da steht auf Ihrem Schild dann der Kaloy-Dienstgrad. Ist das ja in der Marine voll ausgesprochen Kapitänleutnant, also der Kaloy-Arbeitsscheu. Welchen Denkanstoß wollen Sie uns geben?
Ja, guten Tag zusammen. Also ich stehe ja jetzt seit Anfang des Monats vor dem Arbeitsamt in Düsseldorf mit diesem Schild der Kaloy-Arbeitsscheu. Und das soll natürlich ein bisschen was bewirken für die Leute. Es geht also darum, dass die Leute sich ein bisschen Gedanken über das Thema Arbeit vielleicht machen. Wenn man sich so vorstellt, dass man jeden Tag, also vielleicht so 10 Stunden mit der Arbeit verbringt, also 8 Stunden vielleicht Arbeit und dann hin und herfahren noch, vielleicht 10 Stunden, das ist so intensiv, viel mehr als mit der ganzen Familie oder mit wem auch immer, und zwar fast das ganze Leben lang. Und da möchte ich ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Anliegen, die Leute darüber, über das Thema Arbeit, dass man da ein bisschen nachdenkt. Ich selber mache das, dieses Thema ohne jetzt einen speziellen Dogma oder ohne einen politischen Hintergrund, sondern ich möchte einfach nur zum Nachdenken anregen, mit ein bisschen Humor, deshalb vielleicht auch die Kapitänsuniform. Ja, ich bin ja selber 5 Jahre zur See gefahren. Aber wie gesagt, es geht darum, über das Thema Arbeit nachzudenken.
Mhm. Muss man sich leisten können? Leben Sie von Sozialleistungen?
Nein, das ist nicht der Fall. Ich selber habe 2 Mietwohnungen, die ich mir auch selber erarbeitet habe. Ich habe also tatsächlich 8 Jahre in meinem Leben durchgängig gearbeitet. Das war auch genauso beabsichtigt, denn ich wollte einen gewissen Grundstock haben, damit ich dann später unabhängig bin. Und das hat dann auch alles so funktioniert und da bin ich auch sehr froh drüber. Denn ich selber habe mit 16 schon gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht in diese Arbeitswelt hinein. Ich möchte kein gutes Abitur machen. Ich möchte nicht zur Bundeswehr, kein Studium. Und genauso habe ich es auch gemacht. Und dazu gehörte sehr viel Mut, muss ich sagen. Und das möchte ich auch vor allen Dingen auch den jungen Leuten gerne zeigen oder aufzeigen. Macht das, wozu ihr wirklich Lust habt, wozu ihr Spaß habt. Denn umso früher ihr damit anfangt, umso besser ist es. Wenn man in irgendetwas hineingedrängt wird, wenn ich zum Beispiel gehört habe, unser Arbeitsminister sucht dringend Fachkräfte, ja, und dann frage ich mich manchmal, ob er selber die ganze Zeit Toiletten reparieren möchte, sein ganzes Leben, ohne das jetzt wirklich diesen Beruf da negativ darzustellen. Aber ich sage den, vor allen Dingen den jungen Leuten, aber auch allen anderen, macht das, was ihr gerne machen möchtet. Und wenn euch die Arbeit wirklich so fremdbestimmt ist und euch überhaupt nicht gefällt, dann sage ich, hört auf damit. Macht etwas anderes, Hände weg von eurer Zeit.
Aber es ist doch dann total pikant, das ausgerechnet von einer Arbeitsagentur zu machen, wo Arbeit vermittelt werden soll.
Absolut, ja. Also ich trete ja jetzt auch nicht an, um das Arbeitsamt zu ärgern, ganz bestimmt nicht. Und ich glaube, auch im Arbeitsamt sind doch bestimmt der eine oder andere, der vielleicht auch manchmal nicht gerne zur Arbeit geht. Aber natürlich ist es auch so, dass das Ganze ein bisschen mediale Aufmerksamkeit braucht. Und so ist es ja letztendlich auch gekommen, um meiner Meinung nach dieses wichtige Thema nachzudenken, ja. Also die Lebenszeit, das ist ja auch das Thema dieser Sendung. Ja. Meiner Meinung nach hat die Lebenszeit keine richtige Lobby. Ja. Das ist so ähnlich wie das Klima. Ja. Also man sagt immer, ja, das wird schon mit dem Klima, das wird schon, wenn ich später älter bin, dann mache ich das, was ich will. Und ich glaube, dass das vielleicht gar nicht so richtig ist. Man sollte so früh wie möglich das machen, was man wirklich machen möchte. Denn später kann es zu spät kommen, es kann Unfall, Krankheit hinzukommen, alles Mögliche. Deshalb macht jetzt, was ihr möchtet.
Herr Klamt, als Kaloy Kawitzke, der Kapitänleutnant, der ist untere Mitte in der Marine bei den Dienstgraden, überm Oberleutnant, aber es folgen auch auf Richtung Admiralität ja noch viele weitere Ränge. Diese Beweglichkeit, das Balancieren, wonach wir fragen, darum geht's ja heute, geht das als Kaloy besonders gut?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe den Kaloy extra gewählt. Ich wollte nicht den Kapitän nehmen, weil ich selber muss sagen, ich bin ja selber 5 Jahre zur See gefahren, also wirklich auf dem Kreuzfahrtschiff, war eine sehr schöne Zeit, war dort auch angestellt, wunderbar. Aber ich hatte nie den Drang, dort eine Karriere zu machen. Ja, also nicht Kreuzfahrtdirektor zu werden oder im übertragenen Sinne Kapitän. Und deshalb habe ich eigentlich nur diesen Kaloy genommen, das so direkt so in der Mitte ist und auch zeigen soll, ich möchte nicht bis zum Ende der Karriere gehen. Ich möchte überhaupt keine Karriere machen.
Ich kann begrüßen aus Rheinland-Pfalz unseren Hörer, Herrn Müller. Sie haben angerufen, Herr Müller, und ich sehe hier als einzige Notiz zu Ihnen, Sie sind auch Kaloy.
Das ist richtig. Guten Tag.
Hallo, Herr Müller.
Ja, also ich kann sagen, erstmal vielen Dank an den Vorredner und auch dafür, dass er den Mut gefunden hat, jetzt halt nicht zu arbeiten und sich halt auch dieser Herausforderung zu stellen. Ich kann aus meiner Sicht sagen, auch wenn natürlich Karriere eine der Dinge ist, die mir vielleicht in gewisser Art und Weise wichtig sind, dass ich auf jeden Fall jeden Tag gerne mit Spaß zum Dienst gehe. Und ich hatte auch schon der Dame an der Hotline gesagt, es ist halt natürlich auch eine Frage, ob man das alles auch organisieren kann. Und natürlich ist das auch immer eine persönliche Sache, ob man das auch möchte und wie man das auch mit den Kindern macht. Ich habe insgesamt 3 Kinder und auch eine Frau, die selbst Soldatin ist als Hauptmann. Und wir kriegen das eigentlich immer alles ganz gut organisiert, wenn man sich organisiert. Und wir haben auch beide wirklich sehr viel Spaß an unserer Arbeit, unserem Dienst.
Und ist das ein Zeitmanagement? Was meinen Sie mit organisieren?
Genau, das Zeitmanagement. Also für uns bedeutet das beispielsweise, dass wir uns über das Folgejahr in der Regel schon im Oktober Gedanken machen und dann halt wirklich alles soweit auch planen und durchsprechen, wie das mit den Kindern, mit der Schule, mit dem Kindergarten läuft. Und selbstverständlich treffen wir immer wieder auf Herausforderungen, sei es jetzt die Flut im Ahrtal im letzten Jahr, wo dann in der Nacht um 2 meine Frau angerufen wird und dort hinbestellt wird mit ihren Soldaten und das natürlich auch Eindrücke mit sich bringt, die man auch erstmal verarbeiten muss, oder bei mir die Auslandseinsätze. Aber letzten Endes ist mir tatsächlich auch sehr wichtig, dass ich Vorbild zum Beispiel für meine Kinder bin. Und da möchte ich in meinem jetzigen Alter mit 36 auf keinen Fall einfach zum Beispiel zu Hause sein und nichts tun.
Sie sind in Auslandseinsätzen, das heißt ja länger dann auch komplett weg, dann länger auch als Vater weg. Da will ich mal unsere Marieke Born wieder reinholen aus Heidelberg. Sie sind ja nicht nur Arbeitspsychologin, Frau Born, sondern ja auch Paartherapeutin. Jetzt haben Sie das gehört, 5-köpfige Familie, beide voll berufstätig. Das scheint zu glücken mit guten Absprachen. Sehen Sie auch eine andere Wirklichkeit in Ihrer Praxis?
Ja, also erstmal finde ich das super, wenn Herr Müller und seine Familie das gut hinkriegen. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo gerade diese Absprachen immer wieder zu hohen Konflikten führen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn man sozusagen ein modernes Familienleben sich dafür entscheidet, in dem beide arbeiten, in dem immer wieder neu ausgehandelt werden muss, wer welchen Job übernimmt, wer welche Aufgaben im Haushalt mit den Kindern übernimmt, wer wie viel Arbeitszeit bekommt. Ne? Also das sind immer wieder neue Aushandlungsprozesse und die führen natürlich zu Konflikten. Aber mir ist es auch ganz wichtig zu betonen, dass auch eher konservative Familienkonzepte eben zu anderen Konflikten führen. Wir haben das vorhin schon kurz angesprochen, dass zum Beispiel eine Person nicht die finanzielle Freiheit hätte, sich trennen zu können oder sich in gewissen Lebensphasen möglicherweise total einsam zu Hause fühlt, vielleicht mit den Kindern auch sehr viel alleine ist, weil die andere Person im Rush des Lebens steht und draußen ganz viel erlebt und viel auch da sein muss, um möglicherweise im Beruf dann auch so weit zu kommen, um möglicherweise auch genug Geld zu verdienen, um dieses Konzept aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, da kann man eigentlich aus einer paartherapeutischen Sicht sagen, alles hat seine Vor- und Nachteile und alle Konzepte haben auch ihre Preise. Und ich glaube, da kommt man einfach an Herausforderungen, weil Zeit einfach ein begrenztes Gut ist.
Ich kann mal
wenn ich das noch kurz sagen darf, was ich aber sehr, sehr spannend finde an dem,
Herr Müller oder
Performance
Herr Klamt?
Sozusagen, der Klamt. Ich finde das ein ganz spannendes Phänomen, dass das jetzt offensichtlich notwendig ist in unserer Gesellschaft, hier so einen Kontrapunkt zu setzen. Und letztlich ja auf eine sehr überspitzte Art und Weise aufzuzeigen, dass wir heute zum Teil Arbeit, also dass Arbeit sich entgrenzt, ne? Also dass es sich Sinn entfremdet, dass es zu sehr als fremdbestimmt wahrgenommen wird, dass es zu sehr als ausbeuterisch wahrgenommen wird. Und ich empfinde es wie so eine extreme Gegenbewegung, dass man damit sozusagen darauf keine Lust mehr hat. Arbeit als sinnstiftend wird in manchen Situationen oder in manchen Bereichen eben so nicht mehr erlebt. Und Menschen sich zu sehr getrieben fühlen von einem Leistungsdruck, dass Beruf letztlich nicht mehr als was Lustvolles empfunden werden kann, weil sich die Bedingungen an manchen Stellen so stark verändert haben. Und gleichzeitig, wenn ich dazu höre, denke ich so wieder zum Beispiel an den Krankenhauskontext und denke mir, ja, was passiert dann, wenn wir alle uns dafür entscheiden, nur noch das zu machen, worauf wir Lust haben, mal abgesehen davon, dass sich so ein Lebensstil ja nicht finanzieren lässt für jeden, ausgenommen wir würden bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Aber was heißt das für eine Gesellschaft? Und wenn keiner mehr in diese Arbeitsbedingungen will, wie sie gerade sind, und da ist für mich einfach die Frage, müssen wir nicht an manchen Stellen die Arbeitsbedingungen so anpassen, dass Menschen wieder tätig sein wollen in dem Kontext.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Müller, als Kalloi? Schielen Sie auch auf eine Beförderung oder könnten Sie der gar nicht entgehen?
Also ich freue mich natürlich über eine Beförderung, aber das hängt natürlich auch immer mit der Leistung zusammen, die man erbringt. Und ich habe da tatsächlich auch den häufigen Austausch mit meinen Kameraden und mit meinen Soldaten. Und dadurch, dass uns der Dienst, den wir haben, so viel Spaß macht, ist das eigentlich auch, wir sagen halt immer, ein Selbstläufer, dass das dann halt auch irgendwann kommen wird. Und ich möchte das noch ganz kurz mit aufgreifen mit dem Sinnstiftenden. Mhm. Frau Kessmann hat ja auch einen sinnstiftenden Beruf gewählt. Und für mich ist mein Beruf als jetzt als Offizier, aber ich war früher natürlich nicht immer schon Offizier, ist das halt eben etwas gewesen, was schon immer mein Traum war. Und wo ich, auch wenn das vielleicht einige Menschen bei der Bundeswehr immer belächeln, aber wir helfen auch anderen Menschen. Ich habe das in den Auslandseinsätzen erlebt, auch wenn das nur ein kleines Lächeln ist oder einfach wirklich die Dankbarkeit, wenn man Menschen im Mittelmeer dann rettet. Das gibt mir jeden Tag Kraft und das ist auch etwas, was ich wirklich mit Stolz sagen kann und was mich mit Stolz erfüllt und was ich halt eben auch, was ich auch immer wieder sage, meinen Kindern eben auch weitergeben möchte. Die müssen nicht unbedingt Soldaten werden. Ich möchte einfach nur, dass sie glücklich werden in der Zukunft und das bedeutet auch nicht, dass sie ein Studium machen und deswegen auch Druck. Das ist halt eben auch eine Sache, die möchte ich auf keinen Fall ausüben, ja, auf meine Kinder.
Was Herr Müller da sagt, Frau Käßmann, wie ist denn das? Ist das da gerade ganz stark im Kommen, dass wir fragen nach der Sinnhaftigkeit, wie sinnvoll Arbeit ist, dass wir da fragen, dient sie dem Allgemeinwohl? Ist das der Trend?
Ja, ich denke, das ist in der Tat der Trend. Ich habe ja vorhin schon auf dieses Buch von Richard David Precht verwiesen, weil ich das gerade lese und mich das fasziniert. Der sagt ja, wir sind auf dem Weg von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft. Und ich finde, Herr Müller hat das eben auch gut gesagt, dass eine sinnstiftende Arbeit ja Freude macht. Also Arbeit ist ja nicht nur Mühsal, sondern auch, das habe ich vorhin schon so gesagt, dieses Umsetzen deiner eigenen Kreativität in ein Handeln für die Gemeinschaft. Das ist eigentlich das Beste, was Arbeit sein kann. Und ich denke auch die Pflegeberufe, auf die ja eben auch Frau Born rekurriert hat, die sind ja für viele Pflegekräfte auch großartig. Ich war vor kurzem im Krankenhaus zu einer Untersuchung und da sagte die Mitarbeiterin auch, es ist eigentlich toll, hier zu arbeiten, aber der Druck ist so groß geworden in letzter Zeit, dass wir ständig nach Regeln, nach Zeitvorgaben schuften müssen, dass es irgendwann dann keinen Spaß mehr macht. Und genau das muss doch die Transformation sein, dass ich Lust habe zu arbeiten, dass ich kreativ sein kann, aber dass ich nicht sagen muss, mein ganzes Leben war eben nur diese Mühsal der Arbeit, diese Malocherei. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ich würde auch gerne noch sagen, Hausarbeit, das wird immer so abgewertet, ist natürlich auch Arbeit. Erziehungsarbeit ist auch eine Leistung. Also wir haben ja auch viel Arbeit in diesem Land, die überhaupt nicht bezahlt und damit oft auch nicht honoriert wird. Und für mich ist es so, dass die wirkliche Herausforderung ist die Balance, dass ich mein Leben sinnvoll leben kann, dass ich glücklich bin im Leben. Ich finde, Sie haben das ja schön gesagt, Herr Müller, aber ich sehe natürlich auch, dass für viele der Druck viel zu groß ist.
Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich eingeschaltet haben bei uns in der Lebenszeit unter der 00800-4464-4464. Und ich gehe zu Herrn Breit aus Gießen. Hallo, Herr Breit.
Hallo, grüße Sie.
Ihren Ansatz, ja, bitte, Ihren Impuls.
Ja, freut mich, mit der Frau Käßmann in der Sendung zu sein, weil ich die ja schon lange über die Medien verfolge und als ein sehr gutes Vorbild und Mensch in unserer Gesellschaft sehe. Also grüße Sie recht herzlich.
Sie sind Informatiklehrer, Herr Breit, ne?
Genau, also ich habe schon immer eigentlich nur Dreiviertelstelle gearbeitet, um halt Zeit zu haben für das, für mein Engagement in der Schule, also für das, was mich auch interessiert. Also wir haben 2010 eine Solargenossenschaft gegründet, auf dem Schuldach eine Anlage installiert, und das halt in die Schulgemeinde auch integriert an verschiedenen Stellen. Also das war mir immer sehr wichtig, weil das auch meiner Arbeit Sinn gibt, weil ich denke, das ist was ja für unsere Welt. Und habe trotzdem immer gerne in meinem Beruf gearbeitet, also unterrichtet. Nur ich sehe auch, eine volle Stelle hätte ich eigentlich nicht gut geschafft, weil da der Druck tatsächlich zu groß ist. Und wir haben halt, das Glück, dass wir halt unsere Arbeitszeit frei wählen können. Also, dass wir sagen können, ich will nächstes Schuljahr nur 75 oder 50% arbeiten. Und als dann mein Sohn auf die Welt gekommen ist, war mir klar, dass ich auch nur eine halbe Stelle arbeiten will, um Zeit mit ihm leben zu können.
Da und, ist doch, Herr Breit, das nehme ich nochmal gerne auf und frage Frau Born, da ein extremes Ringen gerade in Ihrem Bundesland Baden-Württemberg, gibt es Begehrlichkeiten, das Schulministerium möchte am liebsten Teilzeitkräfte wegen Lehrermangel verpflichten, mehr zu arbeiten, werden sie wohl nicht hinkriegen, aber das muss scheint echt verteidigt werden, wenn wir jetzt auch das Plädoyer von Herrn Breit hören, dass er das ganz bewusst macht.
Ja, also ich finde, an dem Beispiel von Herrn Breit hört man irgendwie, wie wenig das ein Konflikt sein kann für manche Menschen, ne? Und das finde ich einfach total klasse. Und wenn das in Baden-Württemberg so ist, dann kommen wir damit eben zu der Frage, die ich vorhin angesprochen habe, dass man sich ja einfach fragen kann, wieso ist es denn in der Gesellschaft so, dass offensichtlich Menschen vorziehen, nicht mehr so viel zu arbeiten, nicht mehr so viel Zeit mit ihrer Profession zu verbringen und es zu solchen Personalmangelsituationen überhaupt kommt. Also ich glaube, da wird man sich wahrscheinlich eigentlich eine sehr viel fundamentalere Frage stellen müssen, gerade wenn es im Schulkontext ist, weil Schulen, glaube ich, häufig einfach mittlerweile an vielen Stellen als so ein begrenzter Ort erlebt werden für die Arbeitenden, dass ich aus meiner Perspektive hier auch einfach sehe, dass man im Prinzip tiefer schauen müsste, was funktioniert in Schulen offensichtlich im Moment nicht mehr, dass Menschen vorziehen, sehr viel weniger dort arbeiten zu wollen.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Breit? Sie sind ja dann quasi immer von Kindern und Jugendlichen umgeben, haben das Kind daheim und in der Schule. Ihre Selbsteinschätzung, 75%, geht das auf oder arbeiten Sie doch mehr oder weniger?
Also als ich 75% gearbeitet habe, habe ich mehr gearbeitet, weil wir haben das Problem, dass sowas wie Konferenzen muss ich hin, auch wenn ich nur Dreiviertelstelle arbeite. Und gerade jetzt, wo ich halt mehrere Tage frei habe mit einer halben Stelle, muss ich zu Konferenzen auch hin und mein Arbeitsort ist ein bisschen weiter weg. Das heißt, da kommt auch immer die Fahrzeit dazu. Also den Druck sehe ich, deshalb habe ich auch gesagt, eine volle Stelle arbeiten hätte ich mir nie vorstellen können, weil dann das Schöne und diese Freiheit, die unsere Arbeit hat, kaputt gehen dadurch, dass ich so viel davon habe. Also dadurch, dass ich weniger arbeite, kann ich auch viel mit viel mehr Freude arbeiten, was kaputt gehen würde, wenn ich eine volle Stelle hätte.
Die junge Generation haben wir angesprochen, die wird sich nicht totarbeiten, so die Hoffnung ja hier irgendwie von allen in der Sendung. Die Fragen nach dem Freizeitwert eines Arbeitgebers, Frau Käßmann und Frau Born, warum können die das anders machen? Warum stellen die diese Fragen?
Ich denke, die junge Generation hat auf angenehme Weise mehr die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und der war für, sag mal, meine Generation, die Generation meiner Eltern, da war es doch so, dass du dich über die Arbeit ganz stark definiert hast. Und ich meine, die Männer noch wesentlich mehr als die Frauen. Und da wurde dann auch oft gesagt, ja, ich habe 80 Stunden gearbeitet oder ich habe am Wochenende gearbeitet. Und ich muss sagen, das ist mir manchmal auch wirklich sauer aufgestoßen, dass ich dachte, warum muss mir dieser Mensch jetzt sagen, dass er permanent ununterbrochen arbeitet, als wäre das eine Rechtfertigung für sein Leben. Ja, also Rechtfertigung allein aus Glauben, sagen wir ja, also nicht allein aus Arbeit. Und das hat sich, denke ich, bei der jungen Generation deutlich geändert. Und das finde ich auch wirklich gut so. Ich meine, wir müssen auch arbeiten, allein um des Gelderwerbs. Ja, es kann sich nun nicht jeder leisten, einfach nicht zu arbeiten. Aber danach zu fragen, was ist der Sinn und wie will ich meine begrenzte Lebenszeit gestalten und was ist mir da wirklich wichtig und wie kann ich diese Balance finden? Ich finde sehr gut, dass die jüngere Generation diese Fragen stellt.
Herr Klamt, der Kaloi arbeitsscheu, wenn Ihr Vater jetzt zuhören würde, er lebt, er war Beamter, also er ist Pensionär, schüttelt er den Kopf?
Ja, der schüttelt bestimmt den Kopf. Also mein Vater war ja Beamter sein Leben lang und das hat ihm auch sehr viel Freude gemacht. Und ich habe ja auch schon gesagt, die Arbeit ist sehr differenziert zu betrachten und vielen Leuten macht das auch wirklich Spaß. Was mein Vater jetzt betrifft, was ich da jetzt mache, das gefällt ihm natürlich nicht ganz so gerne, aber er akzeptiert es und da sind wir uns schon relativ einig. Aber es wurde jetzt gerade ein bisschen über das Krankenhaus geredet, vielleicht ganz kurz. Es gibt eine australische Dame, die jahrelang im Hospiz gearbeitet hat, das ist die Bonnie Ware und Die hat aufgeschrieben, dass es auf dem Sterbebett im Hospiz, sie hat im Hospiz gearbeitet, dass an zweiter Stelle, das sind Sachen, die die Leute bereuen. Und an zweiter Stelle steht, dass sie zu viel gearbeitet haben. Ja? Und jetzt haben wir diese neue Bewegung wie Work-Life-Balance, 4 Tage und so ähnliches. Ja? Und die Frau Käßmann hat gerade auch schon gesagt, dass in ihrer Generation, wir sind ja, ich bin ja auch schon 57, dass der Arbeit noch sehr im Vordergrund stand. Und wenn jetzt ein Mensch wie ich kommt, ja, der das schon seit 40 Jahren macht, ja, der schon mit 16 Jahren gesagt hat, ich möchte keine Karriere machen, ich lege den meinen Lebensmittelpunkt eher auf das, was ich wirklich selber gerne machen möchte. Wenn jetzt so einer kommt wie ich, dann wird er in der Gesellschaft sehr gerne ausgegrenzt. Ich kann Ihnen sagen, aus so verschiedenen Aktivitäten, die ich selber mache, wie zum Beispiel so Benefiztouren mit dem Fahrrad nach Mallorca oder ähnliches, man findet überhaupt keinen, der sich mit einem Menschen, der nicht arbeitet, ablichten lässt. Ja? Also das wird absolut geschnitten. Ich selber komme damit ganz wunderbar zurecht. Aber um das vielleicht nochmal so mal in den Fokus zu stellen. Also eigentlich ist es immer noch heutzutage so, dass wer arbeitet, der ist auch was, der leistet auch was. Und wenn jetzt jemand, der das nicht macht, der wird dann gleich so ein bisschen ausgegrenzt. Das wollte ich auch mal kurz anmerken.
Das sitzt also tief, Frau Käßmann.
Das finde ich ist ein...
Oder Frau Born, ja. Also.
Ja, ich finde das einen interessanten Aspekt, den Sie da benennen. Und ich beobachte das in Beratungen großen Unternehmen oder auch mit Führungskräften, Teams und so weiter. Wenn ich mir ältere Menschen angucke, die im Prinzip wissen, dass bald diese Jobs für sie zu Ende gehen, weil sie in Rente gehen oder möglicherweise auch, weil jüngere Generationen nachkommen, die Jobs dann übernehmen. Und das ist so herausfordernd, wenn Menschen ihren gesamten Selbstwert ausschließlich aus ihrem Beruf und ihrer beruflichen Karriere ziehen. Das kann sehr, sehr herausfordernd sein in Situationen, wo dieser Beruf nicht mehr trägt. Ne? Also das war, was ich jetzt eben beschrieben habe, aber ist ein Beispiel, dass man irgendwann eben nicht in Rente geht oder und so weiter.
Auf
und
wir der sehen Suche, ja Frau auch
genau. Aus der Forschung.
Behalten Sie Ihren Gedanken für nach den Nachrichten, auf der Suche nach der persönlichen Balance. Welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Fragen wir in der Lebenszeit.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Auf der Suche nach der persönlichen Balance. Welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Fragen wir in dieser Lebenszeit. Unser Hörertelefon ist auf 008 00 4464 4464. Mit dabei sind die Theologin Margot Käßmann, die Arbeitspsychologin Marieke Born und der Lebenskünstler Michael Klammt. Eine Mail geschrieben hat an lebenszeit@deutschlandfunk.de Dörte Münch aus Köln. Sie schreibt, neben der Tatsache, dass man mit Arbeit etwas für die Gemeinschaft tut, möchte ich gerne das Gemeinschaftliche der Arbeit betonen. Gute Kolleginnen und Kollegen, die sich auch mal gegenseitig den Rücken frei halten, wenig interne Konkurrenz, null Mobbing-Toleranz, wenig Hierarchien, das schafft Teams, die auch gemeinsam Balance schaffen können. Frau Born, wir waren noch vor den Nachrichten beim Selbstwertgefühl. Was erwächst aus der Arbeit? Können Sie den Faden nochmal aufgreifen?
Naja, was mir wichtig ist, ist zu betonen, dass ich glaube, dass junge Generationen sozusagen an manchen oder manche in der jüngeren Generation, muss man ja einfach mal sagen, ein Stück weit sich resilienter aufstellen, wenn sie sagen, ich bin nicht nur mein Job. Also mein Selbstwert wird nicht nur durch meinen Job, durch das, dass ich da eine tolle Arbeit leiste, vielleicht eine sinnstiftende Arbeit oder vielleicht einfach eine sehr erfolgreiche Arbeit leiste, gefüttert, sondern ich habe Familie, Freunde, die ich pflege. In den Kontexten bin ich auch wer, auch wenn ich im Job niemand mehr bin. Und ich glaube, das ist aus meiner Perspektive eine Veränderung, die ich als sehr gesund beschreiben würde, weil wir halt dadurch eben die Möglichkeit bekommen, wenn es auf der Arbeit mal nicht so läuft, wenn ich vielleicht einen Rückschlag erlebe, dass ich mich auch irgendwo zurückziehen kann auf ein anderes Ich sozusagen, wo ich auch noch wer bin. Genau.
Es scheint jetzt so zu sein, dass wir da eine echte Sensibilisierung erfahren, wie umgehen auch mit dem Stress. Denn Stress ist ja nun auch eine Situation, die den Körper dazu führen lässt, oft von Leben auf Überleben irgendwie zu schalten. Wir haben die Sommerferienzeit gerade und da ist immer eine beliebte Frage nach dem Abschalten vom Job. Und der Digitalverband Bitkom hat erhoben, 7 von 10 Erwerbstätigen sind im Sommerurlaub beruflich erreichbar im Augenblick per SMS oder per Messenger. Und 64% sind auch bereit zu dienstlichen Telefonaten. Frau Käßmann, was haben Sie denn in Ihrer langen Berufserfahrung für einen Tipp vielleicht sich erarbeitet, da, dass die Arbeit einem nicht immer nachgeht?
Na, ich denke, das müssen wir überlegen. Ist das eigentlich so schlimm? Ja, dann wird gesagt, also dann musst du aber wirklich 14 Tage total abschalten. Und ich denke, auch das ist ja falsch. Ich bin mal vor Jahren auf die Kanaren geflogen. Da mussten wir zwischenlanden, weil ein junger Mann Ende 30 einen Herzinfarkt hatte. Der war direkt vom Büro. Die Frau hatte den Koffer mitgebracht zum Flughafen und jetzt soll Urlaub sein. Ja, das funktioniert doch auch nicht. Also wenn das eine Arbeit ist, die wir gerne machen, dann nehmen wir die ja im Kopf auch mit. Also auch da ist im Urlaub ja die richtige Balance notwendig. Also wenn was ganz Gravierendes passiert, bin ich auch erreichbar gewesen. Ich habe zum Beispiel im Urlaub das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, zwischen 11 und 12, auch ich kann auch als Landesbischöfin nicht sagen, ich bin einfach abwesend, ja. Und habe dann gesagt, von 11 bis 12 gucke ich Mails an, gucke ich mal grob drüber, was los ist, weil ich auch fand, nach 14 Tagen Urlaub zurückzukommen und du hast 800 ungelesene Mails, das ist auch kein gesunder Zustand. Aber vielleicht dafür auch im Urlaub dann einen Rhythmus zu finden. Und das ist doch das, was auch bei Burnout passiert. Das sagen ja die Experten, also dass der Rhythmus verloren geht zwischen Schaffen und zur Ruhe kommen. Und im Grunde ist es das, worüber ja wir in der ganzen Sendung auch reden. Ich meine, es ist auch ein Luxusthema, muss man auch sagen. Es gibt Gesellschaften, ich war für Terre des Hommes, die Kinderhilfsorganisation in Indien. Ja, da können sich die Leute die Frage nicht stellen, wie viel Arbeitszeit sie haben, sondern sie müssen schlicht arbeiten, um zu überleben. Und das gab es bei uns ja auch lange. Aber auch im Urlaub, finde ich, ist es richtig zu sagen, ich muss gucken, dass es auch kein Zwang und kein Druck wird. Jetzt, ich darf meine Mails nicht checken, ich darf nicht aufs Handy gucken. Also das fände ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen.
Stichwort Burnout. Ich darf unseren Hörer Herrn Gauster aus Damnatz begrüßen. Herr Gauster, was macht das mit Ihnen? Sie verfolgen die Lebenszeit.
Ja, ich freue mich auch gerade sehr drüber. Erstmal einen wunderschönen guten Tag. Es ist tatsächlich so, ich hatte auch einen leichten Burnout. Ich hatte einen Hörsturz, einen Tinnitus bekommen. Ich war selbstständig, beziehungsweise bin immer noch selbstständig. Ich hatte ein Geschäft in der Innenstadt. Und das hat mich nachher so extrem belastet, weil auch immer der Druck von den Kunden höher wurde. Bis meine Frau dann irgendwann zu mir gesagt hat, du komm doch einfach Richtung nach Hause und mach doch dein Geschäft von zu Hause aus. Und mittlerweile ist es so, dass das, was ich mache, ich bin ein kleiner Reparaturbetrieb und wir können jetzt mittlerweile von den Reparaturen, die wir ausüben, auch vernünftig leben. Und ich darf sogar deutschlandweit hin und her fahren und Reparaturcafés unterrichten. Und es hat sich also alles so positiv entwickelt. In dem Moment, wo man den Druck sich weggenommen hat, öffnen sich komplett neue Tore. Und es hat mein Leben komplett auch verändert. Ich bin wesentlich mehr bei mir. Ich bin wesentlich entspannter und habe viel mehr Freude bei der Arbeit mit dem, was ich leiste und mit den Menschen, die ich halt auch unterstützen kann. Das auch ist einfach eine schöne Geschichte.
Auch im Privaten, Herr Gauster?
Auch im Privaten wird es immer besser. Im Privaten, muss ich sogar sagen, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich jetzt im Prinzip von zu Hause arbeite, weil meine Frau hatte eine schwere Krankheit letztes Jahr bekommen und hätte nicht die Möglichkeit gehabt, mich dermaßen um sie zu kümmern, wenn ich meine Firma noch in der Innenstadt gehabt hätte.
Danke, Herr Gauster. Herr Klamt hört zu als Kunstperson, ja, Kaloy Kawitzke vor dem Düsseldorfer Arbeitsamt. Hören Sie auch häufig von den Passanten von Burnout?
Ja, das ist wirklich interessant. Ich stehe jetzt schon 3 Wochen da, vor dem Arbeitsamt, übrigens noch 5 Wochen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich bestimmt jetzt schon 4, 5 Personen, die mich angesprochen haben und haben gesagt, sie haben selber einen Burnout gehabt. Ja, das ist ja bekannt, dieses Thema, die Gesellschaft und auch die Arbeit verdichtet sich ja immer mehr. Es wird immer, man muss immer mehr leisten in dieser gewissen Zeit. Und ich stehe ja da wirklich auf der Straße. Und an der Grafenberger Allee wird ja gerade ganz neue Straße gemacht. Da sehe ich die Bauarbeiter, da sehe ich die anderen Arbeiter direkt vor mir von den Versicherungen und so weiter. Und die kommen auch zu mir. Fakt ist ja, glaube ich, schon, und da brauchen wir uns jetzt nicht über irgendwelche Zahlen zu unterhalten, dass es doch viele Jobs gibt, die einfach so fremdbestimmt sind, wo die Leute wirklich absolut keinen Bock haben. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Also wir reden jetzt hier nicht über irgendwelche Beamtenjobs oder das möchte ich jetzt gar nicht so gesagt haben, aber irgendwelche Jobs, die gut dotiert sind und die auch wirklich Spaß machen. Viele, es gibt wirklich viele Jobs, wo die Leute echt drunter leiden.
Jetzt hält ein Plädoyer vermutlich für die Arbeit unser nächster Anrufer, Herr Scheller aus Gießen. Willkommen in der Runde.
Als Helfer, aber aus Gießen stimmt. Ich höre Ihre Diskussion mit Interesse und ich muss sagen, ich bin 35 und selbstständig. Ich würde auch gerne unter der Woche vor dem Jobcenter stehen und da meine Performance abhalten, aber ich habe schlichtweg keine Zeit. Ich bin junger Familienvater, Finanzamt, Steuerberater. Ich hoffe, allen Ihnen ist klar, in welch exponierter Lage Sie sich befinden, dass Sie das machen dürfen. Weil ich glaube, in der aktuellen Zeit mit Energiepreisen, Heizung, Inflation, stellt sich für viele Leute gar nicht die Frage, ob der Job Spaß macht, sondern ob am Ende des Monats das Geld reicht. Ich finde das ein bisschen zynisch. Sie sind im Endeffekt Privatier, wenn Sie sagen können, Sie leben von zwei Mietwohnungen. Wenn man heutzutage von zwei Mietwohnungen abzüglich Steuer leben kann, dann sind das auch nicht die Eigentumswohnungen, die wir hier in Gießen im Wohnblock haben. Ich hoffe, Sie sind sich dessen bewusst und ich würde mir ein bisschen Demut wünschen vor den Leuten, die diese Wahl schlichtweg nicht treffen können.
Dann gebe ich das mal, Herr Scheller, Herr Helfer, haben Sie gesagt, an Herrn Klamm direkt als Replik.
Ja, gerne. Sie haben natürlich da nicht ganz Unrecht und das gebe ich natürlich gerne zu. Aber eins möchte ich wirklich sagen, ich hatte das schon mal gesagt, so wie ich jetzt lebe, dieses Lebensmodell, was für viele Leute einfach völlig unvorstellbar ist, wenn ich das so erzähle oder wenn ich Ihnen erzählen würde, was ich mein Leben lang gemacht habe, es war eine wirkliche Freude. Ja. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte bei dieser Karriere nicht mitmachen. Und wenn Sie natürlich Familie haben, das habe ich nicht, das muss man dazu sagen, das ist, da haben Sie absolut recht, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber ich glaube, man muss den Mut haben, wenn man nicht mit der Arbeit zufrieden ist, dann einfach, man muss den Mut haben, ich war auch mit 26 pleite, ja, ich habe nichts gehabt, aber es ging dann auch weiter. Man muss den Mut haben, zu sagen, diese Arbeit, die mich vielleicht krank macht oder die mich nicht erfüllt, das bitte nicht mehr.
Herr Helfer, wenn Sie jetzt auch diese Sorgen sich machen oder die auch mitbekommen in Ihrem Beruf, einfach noch eine Schippe drauf, einen Minijob mehr nehmen, das ist dann so eine Art Tipp. Kann das Lösung sein für Sie?
Also bei mir war es anders. Ich habe Sozialpädagogik studiert und es hat mir nicht gereicht. Ich habe mich weiterqualifiziert und bin dann auch im Rahmen psychologische Psychoanalyse gegangen und bin jetzt selbstständig. Das hat 15 Jahre gedauert. Ich mache noch ein anderes Fass auf. Also Sie sind ja, in Ihrem Beitrag ist mir aufgefallen, ich habe sehr viel Ich gehört. Im Endeffekt sind wir alle Teil einer Solidargemeinschaft. Und selbst wenn für Sie das Modell der Karriere nicht greift, tragen Sie gesamtgesellschaftliche Verantwortung mit unseren Sozialabgaben, mit unseren Steuern. Wenn jeder das so leben würde, ich finde es großartig, dass Sie das tun, aber im Endeffekt funktioniert ein Sozialstaat und sei er noch so solide wie unserer, funktioniert so nicht, weil im Endeffekt beteiligen wir uns und sei es nur durch unsere Abgaben. Das heißt, Sie haben nicht nur Verantwortung Ihnen gegenüber, sondern auch der Gesellschaft gegenüber. Ich finde, das kommt viel zu kurz.
Ja, wir sind ja jetzt im Gespräch.
Also ich habe vorhin auch gesagt, wenn ich mich nochmal einschalten darf.
Frau Kessmann jetzt.
Das ist natürlich auch ein Ich habe ja vorhin gesagt, es ist für viele Menschen natürlich auch ein Luxusthema, darüber sprechen zu können, weil sie alleine, ich meine, ich habe von Indien vorhin gesprochen, aber es ist natürlich auch in Deutschland so, sie brauchen das Geld, um überleben zu können. Und ich erlebe jetzt auch viele Menschen, da möchte ich Herrn Scheller recht geben, die ungeheure Angst haben, ob es überhaupt reicht für den Unterhalt, wenn die Gaspreise 70% hochgehen und die Strompreise 30%, dann ist es für viele ein Problem. Aber ich möchte diesen Gemeinschaftsaspekt nochmal gerne betonen, weil den habe ich ja auch immer wieder versucht einzubringen. Einerseits hat eine Hörerin per Mail ja auch geschrieben, ist es eine Gemeinschaft, in der ich arbeite. Das ist ja auch ein großes soziales Gefüge. Und wenn das gelingt und es ein tolles Team ist, dann ist das auch eine wichtige Beziehungsebene am Arbeitsplatz. Natürlich nicht, wenn es schief geht und wenn da nur Druck und Ärger ist. Aber es ist natürlich auch so, wir haben gerade in der Corona-Zeit gelernt, gerade die in Anführungsstrichen kleinen Berufe, die oft auch schlecht bezahlt sind, oft auch schlecht bezahlte Frauenberufe. Und weil es Frauenberufe sind, schlecht bezahlt, sind systemrelevant. Ja, also wer in den Lebensmittelläden die Regale aufgefüllt hat, die Pflegekräfte, die rumgefahren sind oder in den Heimen die Alten versorgt haben. Also ich finde, das müssen wir auch nochmal betonen. Arbeit ist einerseits kreativ. Ich kann meine Gaben einbringen, aber ich tue es eben auch um der Gemeinschaft willen. Und wenn es mit Freude getan werden kann, ist es das Allerbeste und in einer guten Balance. Aber Erwerbsarbeit ist einerseits nötig für den Unterhalt und gleichzeitig eben auch Teil unseres Seins als soziales Wesen.
Darf ich dazu ganz kurz? Ich würde gerne noch mal einen Aspekt.
Wir haben jetzt zwei in der Leitung. Herr Helfer, wir hören Sie weiter und Sie können auch gerne noch mal sich einschalten. Aber Frau Born will auch was ergänzen.
Natürlich. Genau, ich wollte noch etwas ergänzen. Und zwar finde ich das ganz spannend, dass man jetzt im Prinzip den Streit, den man jetzt sozusagen hört zwischen einmal, wir müssen als Gesellschaft ja auch irgendwie unsere Aufgaben hier erledigen und wie können Sie sich das rausnehmen, so unter Motto, das beobachte ich in Teams oft. Wo ältere Generationen meistens dann den Jüngeren vorwerfen, was nehmen die sich denn raus, hier pünktlich zu gehen, was nehmen die sich denn hier raus, so auf ihre Freizeit zu bestehen. Und ich finde es gar nicht so leicht zu entscheiden, ne? Weil ich glaube, wir beobachten hier halt im Prinzip, dass die jüngeren Generationen sich das Ganze in Frage stellen, so wie Herr Klamt das macht, ne? Also im Prinzip der Gesellschaft sozusagen oder in den Teams den älteren Menschen, die alles für die Arbeit gegeben haben, ein bisschen den Spiegel vorhält und sagt, ich habe keine Lust mehr, mich hier so aufzuopfern für all das. Und gleichzeitig ist das Problem eben, dass die Dienstpläne zusammenklappen der Alltag nicht aufrechterhalten lässt. Also das, diesen Konflikt, den beobachte ich im Kleinen in Teamberatungen.
Und jetzt
und das führt zu ziemlichen Konflikten.
Und wir gönnen uns den Konflikt. Herr Helfer aus Gießen, Sie sind ja unser Hörer an der Leitung. Sie plädieren ja ganz stark für Arbeit als bewusstes, zielgerichtetes Handeln, das Menschen zum Zweck der Existenzsicherung.
Einen Satz dazu noch sagen. Was mir auch sehr, sehr übel aufschließt, ist, also wir reden von kleinen Berufen. Es wird gesagt, naja, auf solche Arbeit habe ich keinen Bock. Was gibt das denn für ein Zeichen? Hören Sie mich, jemand, der an der Theke steht oder Sachen einräumt oder die steht bei der Straßenmeisterei und hört Ihre Sendung, dann jeder sagt ihm das, was er macht, da hätte ich keinen Bock drauf.
Ja.
Ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben wir gemerkt, dass diese Leute das Land in Krisenzeiten am Laufen halten. Wir sollten hingehen und diesen Leuten Respekt zollen, dass sie es tun. Weil ich glaube, das ist der Motor, der im Endeffekt das Land am Laufen hält. Ich finde, die Außenwirkung einer solchen Diskussion ist verheerend für meinen. Weil
wir haben es uns ja,
gut, dass sie es machen, aber wir würden es nicht machen.
Wir haben es uns ja in den Titel reingeschrieben, die Suche nach der persönlichen Balance. Wo kann man denn da balancieren, wo Sie das sagen? Das ist ja erfüllende Arbeit, ne? Ausführende Arbeit. Das ist ja per Definition schon ganz, ganz schwer. Haben Sie da eine Idee, eine positive?
Ich kenne tatsächlich Leute in verschiedensten Berufsschichten, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Ich glaube, dass man das gar nicht vom Job abhängig machen kann. Finden Sie das, was Ihnen Spaß macht? Finden Sie das, was Ihren Talenten entspricht? Ob das jetzt der Joghurt einräumen. Mein erster Job war beim Rewe, ich habe Joghurt eingeräumt. Mit 16, ganz normal. Samstagmorgen um 6. Das ist genauso erfüllend wie der Surflehrer in der Karibik. Aber per se sind diese Jobs, ich finde, da muss man ganz vorsichtig sein, diese Jobs sind nicht per se nicht erfüllend. Und das Signal, was wir senden, finde ich, ist verheerend. Machen Sie es bitte nicht.
Danke für Ihren Einwurf und Ihr sich einschalten.
Hat keiner auch gesagt, dass es verheerend wäre, so einen Beruf zu haben?
Ja, ich finde, es ist jetzt auch ein Punkt.
Zu sagen.
Frau Kessmann?
Nein, ich wollte noch mal sagen, das eine ist, dass diese Berufe systemrelevant sind. Haben wir nun gerade gesagt, das ist in Corona für alle wirklich sichtbar geworden. Und ich möchte auch noch mal sagen, das Erfüllende an einem Beruf, ich will das Thema noch mal nennen, der Frauen damals. Also wir haben eine Mutter meiner Freundin, war Arzthelferin und war sehr glücklich. Und dann hat sie sich verlobt und am Tag danach ging der Verlobte zum Arzt und sagte, meine Frau muss jetzt nicht mehr bei Ihnen arbeiten. Das Recht hatte er bis 1977 als Ehemann dann der Frau die Berufstätigkeit, die Erwerbstätigkeit zu verbieten. Darunter haben viele Frauen auch sehr gelitten, weil es natürlich auch ein gutes Gefühl ist, eigenes Geld zu verdienen. Das weiß ich auch. Ich habe auch ausgesetzt, als meine Zwillingstöchter da waren und dann das Gefühl zu haben, du hast kein eigenes Einkommen. Das war für mich wirklich auch schwierig. Ich war froh, als ich dann wieder berufstätig sein konnte. Und ich erlebe das bei meinen Töchtern auch. Die lieben ihre Kinder heiß und innig, haben alle reduziert um der Kinder- und der Familienarbeit willen, was auch Arbeit ist, aber waren dann auch froh, wieder einsteigen zu können, weil es natürlich auch was Tolles ist, wenn du berufstätig sein kannst und diese Gaben, die du hast, auch einbringst in einen anderen Kontext und auch rauskommst und Begegnungen hast und wirken kannst. Und da würde ich auch sagen, da möchte ich Herrn Helfer nochmal recht geben, das muss nicht immer der Beruf sein, bei dem du gerade wissenschaftlich irgendwas Neues erfindest, sondern es ist auch die Gemeinschaft. Ich sag mal, ich habe hier um die Ecke einen Lebensmittelladen und da habe ich auch das Gefühl, da ist immer eine gute Stimmung, weil die da gerne auch miteinander zusammen diesen Laden schmeißen, im besten Sinne des Wortes.
Vielen Dank auch an Herrn Helfer nochmal aus Gießen, dass er sich so engagiert eingebracht hat. Und ich kann weitergehen zu Frau Stapelfeld aus Hamburg. Willkommen in unserer Lebenszeit.
Ja, hallo. Ich habe die Bemerkung gehört und habe an Sie geschrieben. Ich werde 82 jetzt im September und ich arbeite gerne. Und alles, was ich war, viele Jahre selbstständig im Tourismus. Oh, ich habe vorher studiert, auch das habe ich gerne gemacht. Arbeit, ich bin mit Arbeit aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof mit Kuh und Schaf und Gemüse, Selbstzüchtung meiner Mutter. Und mir hat das eigentlich immer Spaß gemacht. Und mit 15 habe ich mich schon so frei gefühlt, dass ich mich nicht habe fremdbestimmen lassen. Auch nicht von einem Mann, auch nicht von der Arbeit. Und ich glaube, das, was ich heute mache, ich berate ja Studierende und ich habe so viel Anerkennung und Dankbarkeit und muss in Bibliotheken. Und zu meinem 75. Geburtstag kamen die aus aller Welt, die ich im Laufe der letzten Jahre betreut hatte. Die schreiben mir, schicken mir mal was. Oh, ich habe einen kleinen Enkel noch, mit dem war ich jetzt in Urlaub, der hatte noch einen Freund dabei. Natürlich ist es auch teilweise Anstrengung, aber wenn man das so als Balance sieht, dann dachte ich, Mensch, wie macht das Spaß? Der wohnt in Potsdam und ich in Hamburg und ich glaube, besonders viele alte Leute, die ich auch kenne, die wissen gar nicht, wie sie ihren Tag verbringen sollen. Und ich glaube, in jeder Altersstufe sollte man versuchen, eine Balance zwischen Garten, ich habe einen großen Garten und manchmal sagt jemand, das musst du schneiden, das musst du das machen. Aber ich bin ja die, die das bestimmt. Und warum soll ich mich immer nach anderen Leuten richten? Und ich gucke da nur, sag da nichts gegen. Gegen den Herrn Kaloy wollte ich aber sagen, womit bezahlt er, wodurch bezahlt er Steuern? Wir haben auch die Verpflichtung für die Schulen, für die Kindergärten, für den Straßen- und Brückenbau und für alles uns irgendwie finanziell durch steuerliche Abgaben zu beteiligen.
Herr Klamt, vielen Dank, Frau Stapelfeld. Und die Frage können Sie sicher beantworten. Zahlen Sie Steuern?
Ja, natürlich bin ich wie jeder andere Bundesbürger verpflichtet, Steuer zu zahlen. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich zahle keine Steuern, weil es so austariert bei mir ist mit diesen Wohnungen, die ich vermiete, dass das genau unter einem gewissen Einkommen ist, wo ich keine Steuern zahlen brauche. Es ist ja nicht so, dass das Finanzamt keiner haben möchte. Und ich darf vielleicht auch kurz sagen, ich arbeite selber auch 6 Wochen im Jahr in einem historischen Zug im Rheingold Express. Das mache ich sehr gerne. Da fahre ich mit älteren Damen und Herren zum Gardasee zum Beispiel und zum Wörthersee. Das mache ich auch sehr gerne. Also ich sage ja nicht, dass Arbeit prinzipiell schlecht ist, gar nicht. Es geht so um diese Balance, wie diese Sendung, darum geht's ja eigentlich, um diese Balance von Arbeit und Nichtarbeiten. Und ich selber habe mich, wie gesagt, dazu entschlossen, eigentlich eher nicht zu arbeiten. Das heißt, 48 Wochen im Jahr beschäftige ich mich mit Sachen, die mir wirklich selber gefallen.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Stapelfeld, von der Gewichtung her? Wir haben ja gefragt, welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben? Spielte also sie eine größere? Ja, eine, weil Sie sagten ja, Sie sind 82 Jahre alt.
Ja. Ich werde in 6 Wochen 82. Gut, am 13. September. Okay, es ist so, für mich hat Arbeit immer eine große Rolle, weil es mir ja auch die Freiheit gibt. Und auch man kann auch die Freizeit, das, was man gerne macht, ja auch besser genießen. Ich bin noch in einer Schwimmgruppe. Ich freue mich dann immer, wenn ich da hinkomme und alle mich begrüßen. Ich fahre täglich Fahrrad, wenn ich das schaffe. Und man hat ja auch mit zunehmendem Alter ja auch gesundheitliche Probleme, habe ich auch. Aber ich freue mich über jeden Tag, den ich fröhlich aufstehen kann. Ich sehe die Blumen im Garten, ich sehe, die Straße wird repariert, eine Brücke wird gebaut. Und ehrlich zu sagen, wenn man nur 6 Wochen arbeitet und keine Steuern bezahlt, dann würde ich, nun kenne ich den Herrn ja nicht, ich würde versuchen, ihn zu motivieren, auch mal dazu beizutragen. Nämlich auch die Schienen müssen repariert werden. Ich kann es gar nicht begreifen. Und als Vorbild kann ich so jemand wie den Herrn Kaloyn, der noch vom Arbeitsamt steht, überhaupt nicht begreifen. Überhaupt nicht begreifen. Es gibt sicherlich Zeiten, wo man sagt, ich mache jetzt mal eine Auszeit, aber mich kann man Heiligabend anrufen. Oder wenn ich Essen koche und ein Student ruft an und sagt, oder Eltern, wir kommen nicht weiter, können Sie uns helfen? Dann sage ich immer, auch wenn Sie nachts mal anrufen, um 24 Uhr verzweifelt, dann sage ich, wenn Sie mich schon anrufen, dann haben Sie sicherlich ein Problem, schießen Sie mal los. Und es kommt manchmal Tränen, aber es kommt so viel Dankbarkeit rüber und Freude, dann stehe ich auf, setze mich am Schreibtisch oder hole mir einen Zettel und dann mache ich das. Und es macht mir Spaß. Es zwingt mich ja keine. Weder finanziell, ich verdiene ja noch Geld damit, bin aber Angestellte. Und ich möchte auch weiterhin Steuern zahlen. Und ich denke mir, wenn man in Deutschland lebt, wovon können wir denn all das bezahlen? Auch die Bildung, die wir ja brauchen, sei es um grünen Wasserstoff. Es gibt so viele Dinge, die mich interessieren und die ich auch erfahre durch diese studentischen Arbeiten.
Sie sind mitten im Leben, Frau Stapelfeld. Ja, vielen Dank. Ja, wir nehmen Ihren Anruf in dieser Lebenszeitausgabe im Deutschlandfunk als Schlusswort. Die Sendung geht zu Ende. Welche Rolle spielt Arbeit in Ihrem Leben, haben wir gefragt. Auf der Suche nach der persönlichen Balance waren wir mit der Theologin und Buchautorin Margot Käßmann, der Arbeitspsychologin Marieke Born und dem Lebenskünstler Michael Klampt. Am Mikrofon verabschiedet sich Henning Hubert. Danke fürs Zuhören und fürs sich Einschalten. Nach uns kommt die Sendung Umwelt und Verbraucher, heute mit Georg Ehring. Ein Thema darin ist, wie umgehen mit steigenden Zinsen. Und kommende Woche in der Lebenszeit fragen wir, in Zeiten von Kita-Betreuung und Ganztagsschulen, welche Rolle spielen Großeltern heute? Frau Käßmann, vielleicht was für Sie nochmal zum Einschalten.
Ja, ganz bestimmt, dachte ich gerade.
Herzlichen Dank für die Teilnahme. Auf Wiederhören. Thank you.